Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Aberglaube und Zauberei. Wie hängen beide miteinander zusammen? Gibt es Zusammenhänge? Gibt es Unterschiede? Die heutige Predigt, die ich als sehr wichtig ansehe, wird dies näher erklären. Nun, Aberglaube hat es immer schon gegeben. Und auch in unserer modernen Welt ist der Aberglaube keineswegs ausgestorben. Gerade auch in Deutschland, in gewissen Bezirken von Deutschland, in Österreich, natürlich in England, in Wales, in Irland, Schottland und selbstverständlich in den Vereinigten Staaten von Amerika kursiert der Aberglaube. Ich könnte Ihnen viele, viele Beispiele geben von Aberglauben, mit anderen Worten, an einen Glauben, der ja in keinster Weise irgendeine Wirkung hat. Zum Beispiel, man verstreut Salz. Das bringt Unglück. Oder, da läuft eine schwarze Katze über den Weg. Das ist auch schlecht, das bringt auch Unglück. Oder man darf nicht unter einer Leiter hindurchgehen, denn das ist auch eine Sache, die Unglück bringt. Natürlich, wenn da oben auf der Leiter irgendwie ein Farbstoff oder ein Farbtopf steht, und man stößt gegen die Leiter und dann fällt einem der Farbtopf auf den Kopf. Nun, das bringt Unglück, das ist klar. Aber darum geht es ja bei den meisten nicht, obwohl das möglicherweise der Hintergrund für diesen Aberglauben war. So dann, Schäfchen zur Rechten und zur Linken. Also irgendwie auf der einen Seite bringt das Glück, auf der anderen Seite bringt das Unglück. Die ganze Idee der Astrologie und dann die Horoskope, die davon abgeleitet sind, alles dies ist totaler Schwachsinn, totaler Aberglaube, ohne irgendwelche Konsequenz. Aber viele Menschen glauben daran, dass das irgendeine Bedeutung hat, wenn man in einem gewissen Sternbild geboren worden ist. Da wir uns jetzt ja dem Neujahr nähern und dem Silvester, da gibt es ja diese Unsitte des Bleigießens. Das soll angeblich dann einem zeigen, was die Zukunft für einen birgt. Auf Holz klopfen oder toi 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 sagen, ja, das ist irgendwo etwas, was Glück bringen soll. Sternschnuppen, die fallen da vom Himmel. Das ist nichts weiter, als dass da gewisse Objekte aus dem All sich der Erde nähern und dann in der Erdatmosphäre verschmelzen. Aber das ist irgendwo ein Zeichen, dass etwas Gutes geschehen kann. Dann soll man sich gleich irgendwo etwas wünschen und das geht dann in Erfüllung. Oder man schmeißt zum Beispiel Münzen in einen Brunnen und die Idee ist dann irgendwo, dass man dann zurückkommt zu dem Brunnen oder wenn es ein Wunschbrunnen ist, dass man sich da etwas wünschen kann. Oder auch beim Geburtstag, wenn man da Kerzen ausbläst, dann kann man sich da auch etwas wünschen und diese Wünsche gehen in Erfüllung und so weiter und so fort. Alles dies sind natürlich lächerliche Episoden, Phänomene des Aberglaubens. Aber wie viele Menschen glauben daran? Vielleicht nicht so hundertprozentig, aber doch so, naja, es kann schon so sein. Mit dem Horoskop, okay, wer weiß, aber es könnte schon etwas dran sein. Das ist die Idee des, ich möchte sagen, in Anführungszeichen, harmloseren Aberglaubens. Harmlos in dem Sinne, dass er keine dunkle Note in sich birgt, in sich birgen muss. Aber es gibt natürlich auch diesen Aberglauben, der sehr wohl eine weitaus dunklere Note hat. Es gibt ja diese Idee, ich weiß nicht, wie weit die heute noch populär ist bei vielen, aber Sie kennen ja alle diese Vorstellung von Vampiren, die also des Nachts herumgeistern, um da das Blut von wehrlosen Opfern auszusaugen. Aber die können gebannt werden durch Knoblauch und die können gebannt werden, wenn man denen ein Kreuz zeigt. Und mehr von diesem Unsinn, der aber natürlich dämonische Qualitäten mitbirgt. Dann gibt es dieses schreckliche Fest Halloween. Ein Fest, das ganz klar und deutlich Satan und seinen Dämonen geweiht ist. Und Menschen nehmen daran teil. Vielleicht denken sie gar nicht daran, wo eigentlich der Ursprung dieses Festes ist. Und dann haben sie angsteinflößende Masken, die sie dann tragen. Ursprünglich war die Idee die, mit diesen Masken wehrt man die Dämonen ab, schreckt man die Dämonen ab. Dieses unglaublich schreckliche Fest in Österreich mit diesem Krampus, wo man sich dann regelrecht so diese Masken aufsetzt, wirklich angsteinflößende Masken. Und die ganze Idee scheint ja die zu sein, man will entweder einen Dämon verkörpern oder aber man will Dämonen abschrecken. Alles dies ist natürlich sehr, sehr problematisch. Daran sollten wir nie und nimmer teilnehmen. Aber auch das ist natürlich ein Aberglaube, denn man kann ja keine Dämonen abschrecken, dadurch, dass man irgendwelche Masken trägt. Nun, im Mittelalter wurde geglaubt, dass Hexen andere verhexen könnten. Und wenn einem etwas Schlimmes widerfuhr, nun, da waren die Hexen dran schuld. Da war eine Nachbarin dran schuld, die war eine Hexe, also irgendwo die Kuh gab keine Milch oder die Milch, die ist schlecht geworden. Das muss die Nachbarin gewesen sein, die ist jemand, der diese Dinge hier zum Tragen bringt, der Menschen oder Tiere verhext. Und dann wurde dann diese Nachbarin denunziert und dann kamen dann also diese sogenannten Menschen, die Inquisitoren, die dann die Nachbarin unter Foltern vielfach dazu dann auch gebracht haben, das zuzugeben. Dann wurde natürlich ihr Vermögen, was hin und wieder sehr bedeutend war, konfisziert. Vielfach war diese ganze Idee die, dass man irgendwo andere denunzieren wollte, um natürlich an deren Vermögen zu kommen, zu gelangen. Und dann wurden vielfach diese Menschen sogar auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Alles auf Aberglauben beruhend. Alles auf Aberglauben beruhend in solchen Fällen. Nun, ich sage nicht, dass es keine Hexen gegeben hat oder auch gibt, aber es geht mir jetzt hier darum, dass vielfach alles dies ein totaler Blödsinn war, um eben gewisse Motivationen zu befriedigen. Hexerei gibt es ja wohl. In den USA hat die Hexerei zurzeit Hochkonjunktur. Etwa 1 Million bekennende Hexen soll es in den USA geben und 20% davon leben alleine bereits schon in New York. Und diese Hexen, die sagen, Magie ist der Glaube, dass alles passieren kann. Sie verehren die Göttin der Schöpfung und feiern die Nacht der Seelen, wenn Hexen ihre verstorbenen Ahnen verehren. Hört sich ein bisschen so nach Allerheiligen auch und aller Seelen an und natürlich auch an dieses schreckliche Halloweenfest. Gott verdammt die Hexerei auf das Schärfste. Gott verdammt die Zauberei auf das Schärfste, weil man dadurch Gott ablehnt, wie wir heute sehen werden, und weil man sich auf die Ebene des Okkulten begibt. Aber es geht nicht darum, und das ist auch wichtig zu begreifen, dass wir diesen Aberglauben des Mittelalters weiter in die Moderne hinein katapultieren und daran glauben. Es geht nicht darum, dass jetzt Hexen oder auch Zauberer unschuldige, wehrlose Menschen behexen oder verzaubern könnten. Und das Gleiche gilt für diese Voodoo-Priester. Da kennt man ja diese Voodoo-Puppen. Da ist da so ein merkwürdiger Bursche da, der bringt dann so Nadeln in diese Puppe hinein, der sticht also jetzt in diese Puppe und dann sollen also Menschen, die dann Tausende von Kilometern entfernt wohnen oder leben, auf einmal durch diese Situation dann Schmerzen empfinden. Ah, jetzt hat dieser Voodoo-Priester diesen Fluch von der Puppe auf diese Menschen übertragen. Was für ein totaler Irrsinn, was für ein Blödsinn, was für ein Aberglaube. Aber viele glauben dies. Andere glauben, dass Zauberer andere Menschen verzaubern können. Man denkt da so ein bisschen an Grimms Märchen. Aber leider ist es kein Märchen für viele, die daran glauben, die meinen, das ist tatsächlich möglich. Sagt uns die Bibel etwas hierüber? Ist das tatsächlich möglich? Nun, die Antwort ist natürlich nein. Und ich werde Ihnen heute auch zeigen, wie man das verstehen muss. Nun, einige sagen, ja, gut, aber die Menschen, die zahlen ja viel Geld dafür, also muss ja da etwas dran sein. Die zahlen viel Geld, um Zauberer zu werden, um diese magischen Künste jetzt irgendwo zu erlernen. Also von daher muss ja dann auch das klappen, das muss ja wirken. Es gibt ja sogar detaillierte Anleitungsbücher für Zauberer, die den Menschen zeigen, wie sie zu diesen Zauberern werden können und wie sie dann irgendwelche okkulten Kräfte benutzen können und möglicherweise auf andere dann sogar übertragen können. Und ich halte mich total von diesen Büchern fern, damit will ich überhaupt gar nichts zu tun haben, die würde ich auch niemals irgendwie lesen wollen. Aber die Tatsache, dass Menschen Geld bezahlen, um gewisse Anleitungsbücher zu erhalten, das besagt gar nichts. Ich meine, Menschen zahlen sehr viel Geld, um diese sogenannten Bücher zu erhalten, diese Systeme, die einem zeigen, wie man im Lotto gewinnt. Und da muss man so 300-400 Euro in der Woche investieren und dann todsicher hat man dann den großen Lottogewinn erhalten. Oder es gibt andere Bücher, die einem sagen, wie man reich werden kann. Und man kauft dann diese Bücher, um das dann zu lesen. Nun, die einzigen, die jemals reich geworden sind mit diesen Büchern oder die reich geworden sind mit diesem sogenannten System, sind diejenigen, die diese Bücher verkaufen. Also wie gesagt, Menschen sind ja sehr gutgläubig, in Anführungszeichen, abergläubig und meinen, auf diese Weise irgendwo zu Geld kommen zu können. Man zahlt viel Geld für Medien, die einem angeblich Kontakte mit Toten herstellen. Man zahlt sehr viel Geld für Seancen, an denen man dann teilnehmen will, die einem die Zukunft deuten sollen. Man zahlt auch viel Geld für Horoskope. Man kauft sich Zeitungen, da stehen die Horoskope drin. Und man liest dann auch diese Horoskope, weil man meint, ja, vielleicht liegt da auch irgendwo eine Wahrheit denen zugrunde. Aber in den meisten Fällen ist das alles Betrug. In den meisten Fällen bringt das gar nichts. Und die Tatsache eben, dass man Geld ausgibt für etwas, bedeutet keinster Weise, dass da irgendetwas dahinter steckt. Aber, das ist jetzt wichtig zu begreifen, alles dies, was ich jetzt gesagt habe, bedeutet nicht, dass es keine gefährlichen Formen des Aberglaubens gibt und Realitäten, die nicht auf Aberglauben beruhen. Hexen und Zauberer, Voodoo und so weiter spielen hier mit rein. Und wir müssen begreifen, worum es dabei geht. Vielfach sind wirkliche Magie, Okkultismus, Zauberei, Hexerei, Werke des Teufels und Dämonen. Wir dürfen auf keinen Fall die Macht von Satan und seinem Einfluss und seinen Dämonen unterschätzen. Denn sie können, wie uns die Bibel zeigt, große Zeichen und Wunder vollführen. Aber das sind alles lügnerische Zeichen und Wunder, die die Menschen täuschen sollen. Es ist prophezeit, dass Satan seine Macht, diese lügnerische Macht, einem religiösen Führer geben wird. Wir hatten in der letzten Predigt von dem Mann der Sünde gesprochen. Und dieser religiöse Führer, der wird Zeichen tun. Und mit diesen Zeichen wird er die Menschen verführen. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 13 gibt uns hier eine Beschreibung. Offenbarung 13 und Vers 13. Es tut große Zeichen, dieses zweite Tier. Es geht hier um eine religiöse Macht und natürlich auch um diesen religiösen Führer dieser Macht. Es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen und es verführt. Vers 14, die auf Erden wohnen. Durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres, einem politischen Führer, ihm Macht gegeben ist. Also es wird hier schon eine Verführung angesprochen durch lügnerische Zeichen, die von Satan den Teufel gegeben sind durch diesen falschen Propheten. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 20 sagt uns wiederum etwas Ähnliches. Offenbarung 19 und in Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die dann gewisse Dinge hier getan haben, in diesem Fall, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Also hier, diese lügnerischen, von Satan inspirierten Zeichen haben sehr wohl Auswirkung auf die Menschen. Aber worin besteht diese Auswirkung? Die werden verführt. Die werden verführt, etwas Falsches zu akzeptieren, etwas Richtiges abzulehnen. Wie ich sagte, der Mann der Sünde aus 2. Thessaloniker Kapitel 2, den wir die letzte Sendung hindurch besprochen haben, der wird in der Macht des Satans auftreten, wie es heißt. Schauen wir uns dies kurz in Vers 9 noch einmal an. 2. Thessaloniker 2 und in Vers 9. Bei diesem falschen Propheten handelt es sich um diesen Menschen hier, über den wir gerade gesprochen haben. Also der Mann der Sünde ist der falsche Prophet. 2. Thessaloniker 2 und lesen wir Vers 9. Der Böse, man kann auch übersetzen, der Gesetzlose, der Mann der Gesetzlosigkeit. Der Böse wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Schauen Sie, lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit, zur Gesetzlosigkeit, bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet wurden. Das ist die Motivation, das ist der Grund für diese lügenhaften Zeichen. Die Menschen sollen verführt werden, gerade auch die, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, die lieber weiter in Sünde leben wollen. Aber er ist nicht der Einzige. Dieser falsche Prophet, dieser Mann der Sünde, ist nicht der Einzige, der diese schrecklichen falschen Zeichen, lügnerischen Zeichen von Satan inspiriert tun wird. Matthäus Kapitel 24 Und Vers 24 gibt uns folgende Warnung. Matthäus 24 und Vers 24. Denn es werden falsche Christusse, falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Warum tun sie es? Sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Oder wie die Mengebibel es sagt, dass sie, wo es möglich ist, die Auserwählten verführten. Also es scheint auch bei Auserwählten möglich zu sein, dass sie sich von diesen falschen Zeichen und Wundern verführen lassen oder von der falschen Idee, die hinter diesen Zeichen und Wundern steht, sodass man falsche Dinge annimmt, die aber nichts weiter sind als Aberglauben, aber meint, die seien auch irgendwo dämonisch inspiriert. Da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht in dieser Weise verführt wird, so oder so. Denn in beiden Fällen ist es eine Verführung. In beiden Fällen wird man dann dazu getrieben, sich von der Wahrheit abzuwenden. Falsche religiöse Lehrer und andere, die durch Dämonen inspiriert sind, mögen sogar in der Lage sein, durch ihre Wahrsagerei die Zukunft vorauszusagen. Ein Beispiel findet sich in 5. Mose Kapitel 13. Nun, wie ich sagte, in den meisten Fällen, wenn man zu diesen Medien geht, ist das alles Humbug und Betrug. Aber es muss nicht immer Humbug und Betrug sein. Denn wenn Dämonen durch diese Medien sprechen, die kennen ja auch die Zukunft. Nun, das Problem ist bei Dämonen, man weiß nie, wann sie die Wahrheit sagen und wann sie lügen. Und Gott sagt uns auch, wir sollen in keinster Weise irgendetwas damit zu tun haben. Es ist jetzt total egal, ob hochstehende Persönlichkeiten in Ländern zu diesen Medien gehen, um sich da irgendwie die Zukunft weissagen zu lassen. Das ist eine Sünde, ein totales Gräuel in Gottes Augen. Aber hier lesen wir in 5. Mose, Kapitel 13, warum Gott es überhaupt zulässt. 5. Mose 13 und Vers 2. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein. Also das war jetzt nicht mehr hier Betrug, das war jetzt tatsächlich ein falsches Zeichen, das er scheinbar unter dämonischer Inspiration angekündigt hat. Und der Dämon hat dieses Zeichen dann auch durchgeführt, hat es vollbracht. Das Zeichen, dieses Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat. Und er spricht, na, lasst uns anderen Göttern folgen. Schauen Sie, das Element der Verführung wiederum. Lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, besser stellt euch auf die Probe, denn Gott versucht niemanden, aber er stellt uns auf die Probe, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Und er sagt sogar, der Herr, euren Gott, sollt ihr folgen, ihn fürchten, seine Gebote halten, seiner Stimme gehorchen, ihm dienen, ihm anhangen, und der Prophet oder der falsche Träumer oder der Träumer, dieser falsche Prophet, der soll sterben, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat und dich aus der Knechtschaft erlöst hat. Und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Also hier geht es tatsächlich um einen falschen Träumer, einen falschen Propheten, einen Zauberer, könnte man sagen, oder wenn es eine Frau ist, eine Hexe, die sogar die Zukunft durch dämonische Inspiration voraussagt, aber das ist kein Zeichen dafür, dass es eine von Gott ausersehene Person ist. Im Gegenteil, es ist dies eine Person, die von Dämonen inspiriert ist. Und es gibt da mehrere Beispiele. Apostelgeschichte 16, ein weiteres Beispiel, wo etwas Ähnliches geschehen ist. Apostelgeschichte 16 und angefangen in Vers 16. Apostelgeschichte 16 und Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist. Einen Wahrsagegeist. Mit anderen Worten also auch einen Geist, einen Dämon, der auch die Zukunft mitteilen konnte. Und er brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Also scheinbar gab es da tatsächlich zumindest gewisse Episoden, wie das heute auch bei Medien der Fall ist, wo die tatsächlich etwas gesagt haben, was dann eingetreten ist. Und das hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Und da konnte man dann der Report, der ist ja dann herumgegeistert, andere haben davon auch gehört, da mussten die also auch dahin, und so heißt es hier. Und die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes. Das stimmte, das stimmte. Die euch den Weg des Heils verkündigen, das stimmte auch. Das tat sie aber viele Tage lang. Und Paulus war darüber so aufgebracht, denn das war nicht das, was jetzt richtig war, denn damit war jetzt total eine falsche Signalsetzung erfolgt. Er war aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, also er sprach gar nicht zu dieser Magd hier, er sprach zu dem Geist, der diese Magd beherrschte. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von hier ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Und als aber ihr Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, da ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt für die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden, verkündigen Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind und so weiter und so fort. Also hier ist es tatsächlich der Fall gewesen, dass scheinbar eine von einem Dämon besessene Magd in gewisser Maße zumindest die Zukunft voraussagen konnte. Wir finden ein weiteres Beispiel, ein sehr interessantes, in einer Episode in 1. Samuel 28. Auch die ist total falsch verstanden worden von vielen. Ich möchte sie kurz einmal hier besprechen. In 1. Samuel 28 geht es um König Saul. Und es geht hier in modernen Worten ausgedrückt um eine Seance, um eine, in Anführungszeichen, Totenbeschwörung. Aber wir müssen jetzt verstehen, worum es bei dieser Totenbeschwörung in Anführungszeichen ging. 1. Samuel 28, angefangen in Vers 3. Samuel aber war gestorben, also der Prophet Samuel war gestorben. Und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter, Zauberer, Hexen aus dem Lande vertrieben. Und als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei den Shunem oder bei Shunem, versammelte Saul auch ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, da fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Vers 6. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Los Licht, noch durch Propheten. Achten Sie darauf, Gott antwortete ihm nicht durch Propheten. Samuel, als er noch lebte, war ein Prophet. Und da sprach Saul zu seinen Getreuen, Vers 7, sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist ein Weib, das kann Tote beschwören. Das war der Glaube. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe und Saul sprach, wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst. Geister, interessant. Und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Und das Weib sprach zu ihm, siehe, du weißt doch selbst, dass Saul getan hat, oder was er getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Und Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Und er sprach das Weib, wen soll ich dir denn heraufholen? Und er sprach, hole mir Samuel herauf. Als nun das Weib merkte, dass es um Samuel ging, da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen, du bist ja Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Schauen Sie, der Saul, der sah gar nichts. Was siehst du? Er fragte also dieses Weib, diese von einem Dämon offensichtlich beherrschte Frau. Und das Weib sprach zu Saul, ich sehe einen Geist. Menge schreibt einen Übermenschen oder ein Wesen heraufsteigen aus der Erde. Und er sprach, wie ist es gestaltet? Und sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Und er erkannte Saul, dass es Samuel war, aber die Zürcher Bibel übersetzt richtig, dass es Samuel sei. Und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und Samuel aber sprach, schauen Sie, das war nicht der wahre Samuel, der Samuel war tot im Grabe. Gott hatte nicht dem Saul gegenüber mit Propheten geantwortet. Glauben Sie im Ernst, dass er jetzt hier es zugelassen hätte, dass jetzt der wirkliche Samuel da von einer Totenbeschwörerin heraufgebracht wird aus dem Grabe, um jetzt dem Saul Antworten zu geben auf seine Fragen? Natürlich nicht. Es war dies ein Dämon. Ein Dämon, den der Saul gar nicht sah, aber die Frau, die sah ihn, irgendwo jetzt in dieser merkwürdigen Formulierung, dieser Gestalt, dieser Vision, dieser Illusion. Und es ist der Dämon, der sich hier als Samuel ausgibt. Und jetzt gibt der Dämon, der sich als Samuel ausgibt, Antworten auf die Fragen von Saul. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt? Mit anderen Worten, der spielt mit dieser Illusion natürlich. Er gibt vor, er sei Samuel und damit auch diesen Irrglauben bestätigend, dass man tatsächlich Tote beschwören kann. Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis, die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten, noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Und Samuel aber sprach, warum willst du mich befragen, der doch der Herr von dir gewichen ist und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat, wiederum diese gleiche Illusion, diese gleiche Täuschung, und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek verstreckt hast. Darum hat der Herr dir das jetzt getan. Und der Mann, der wusste das ja auch alles, der hatte das ja auch miterlebt. Darum, jetzt kommt die Prophezeiung für die Zukunft, darum wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Und wenn sie weiterlesen, dann wird genau dies auch geschehen. Aber später würde Saul deshalb auch umkommen, wie Gott sagt, weil er die Totenbeschwörung durchgeführt hat. Eine dämonische Situation. Deswegen warne ich jeden ausdrücklich davor, sich jemals in solche Seancen zu begeben, zu einem Medium zu begeben, um da irgendwo Tote beschwören zu wollen. Man beschwört keine Toten hier. Man kommt, wenn es sich nicht um totalen Betrug handelt, wie es in den meisten Fällen ist, aber eben nicht in allen Fällen, dann beschwört man, dann nimmt man Einfluss auf, dann befragt man einen Dämon. Sie kommen dann mit Dämonen in Kontakt. Nun, Satan hat Macht erhalten von Gott und diese Macht ist zurzeit noch am Wirken, solange wie Christus nicht zurückkommt, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten, um Satan von seiner Regierungsmöglichkeit abzulösen. Er hat Macht sogar, Menschen dazu zu bringen, Kriege zu führen. Und heute ist das in großem Maße der Fall. Offenbarung Kapitel 16. Aber schauen Sie, alles dies ist Verführung. Darum kommt es mir heute an. Darum geht es heute. Alles, was hier an dämonischer Aktivität beschrieben wird, dient zum Zwecke der Verführung. Offenbarung 16 und Vers 13. Da lesen wir. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen, Satans des Teufels, und aus dem Rachen des Tieres, diesem Menschen, der also politische, militärische Macht hat, und aus dem Munde des falschen Propheten, drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln oder dämonische Geister, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tage Gottes des Allmächtigen. Nun, es ist klar, dass sowohl das Tier als auch der falsche Prophet dämonisch besessen sein werden. Und möglicherweise nicht nur von einem Dämon. Und hier gehen jetzt Dämonengeister, wie es heißt, aus diesen Mündern, sowohl des Tieres als auch des falschen Propheten aus, um diese Könige auf Erden zu verführen, zu dem Platz zu bringen, der Harmageddon heißt, der Ort der Versammlung. Der Krieg selbst wird nicht bei Harmageddon stattfinden. Heute sprechen viele Leute vom Krieg oder der Schlacht von Harmageddon. Nein, das ist nur der Versammlungsort. Sie werden dann nach Jerusalem ziehen. Dort wird der Kampf gegen Christus stattfinden, den diese irrsinnigen Leute anzetteln wollen. Und das heißt aber auch, aus dem Munde des Drachen kommt ein starker Geist hervor. Das bedeutet nicht, dass Satan jetzt von einem Geist besessen wäre, sondern er hat die Macht eben, dass er diesen Geist ausschickt, ihm befiehlt, okay, du gehst jetzt aus zu auch den Königen der Erde, um die zu verführen, damit sie sich hier bei Harmageddon versammeln. Er hat auch die Macht, wie wir schon bereits gesehen haben, Feuer vom Himmel herniederfallen zu lassen. Er hat dies bereits schon im Falle von Hiob getan. Es kam Feuer vom Himmel. Die meisten Menschen dachten da, oh, das war jetzt Gott, der dieses Feuer heraus oder heruntergesandt hat. Aber es war nicht Gott, es war Satan. Sie können diese Stelle in Hiob Kapitel 1, Vers 16 nachlesen. Denn es war ja Satan, dem von Gott die Möglichkeit gegeben worden war, um eben Hiob zu prüfen, dass gewisse Dinge geschehen würden. Hiob und seiner Familie. Als das mächtige Geistwesen, das in der Luft herrscht, Sie können dies auch in Epheser Kapitel 2 und Vers 2 nachlesen, hat er natürlich auch die Macht, Zerstörung durch gewaltige Stürme zu erzeugen. Das ist Macht, die Satan von Gott nicht unbedingt jetzt erhalten hat, aber Gott lässt es zu, dass er diese Macht ausübt. Man darf nicht vergessen, Satan war ursprünglich Luzifer, ein gewaltiges, mächtiges Wesen. Und Luzifer, der dann zu Satan wurde, muss auf dieser Erde zunächst einmal weiter herrschen, bis Christus kommen wird, um ihm diese Macht zu nehmen, um die Herrschaft des Reiches Gottes auf dieser Erde zu errichten. Aber die Macht Satans ist begrenzt. Auch er kann nicht alles das tun, was er will. Er kann nur das tun, was Gott ausdrücklich zulässt, was er ihm erlaubt. Es ist interessant, dass auch die Macht der Zauberer zur Zeit von Mose begrenzt war. Schauen wir uns dies einmal kurz an. Zunächst einmal in 2. Mose 7, was ihnen erlaubt war zu tun, denn diese Zauberer waren ja auch ganz klar von Dämonen besessen. 2. Mose 7 und lesen wir angefangen in Vers 10. Aber auch hier ging es wieder um Verführung. Sie konnten dies tun, um den Pharao davon zu überzeugen, ach, er braucht ja Mose und das Volk Israel nicht ziehen zu lassen. 2. Mose 7 und lesen wir angefangen in Vers 10. Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen. Und er ward zur Schlange, er wurde zu einer Schlange. Und das Wort Schlange ist eigentlich auch nicht die richtige Übersetzung. Es ist mehr so ein drachenartiges Tier, das hier beschrieben wird. Und da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen. Und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Und jeder warf seinen Stab hin und da wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe, aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Mit anderen Worten, Gott ließ das hier jetzt zu, dass diese Zauberer auch das tun konnten, ihre Stäbe in diese Schlangen oder vielleicht sogar auch Drachen verwandelten, aber dann der Stab von Aaron, der verschlang die, aber es diente der Verführung. Das ist die einzige Stelle, die ich in der Bibel finden konnte, die uns zeigt, dass sogar Dämonen in der Lage sein können, in einem sehr begrenzten Maße etwas Lebendiges aus etwas Totem zu erschaffen. Es scheint wirklich der Fall zu sein, dass zunächst einmal für einen kurzen Augenblick diese Stäbe zu Schlangen wurden, aber wurden dann natürlich zerstört, vernichtet. Und der Stab des Aaron, der blieb auch keine Schlange, der wurde dann auch wieder zu einem Stab. Aber sie konnten weiteres nicht tun. Schauen Sie in 2. Mose 8 und Vers 14. Da wird nämlich etwas Interessantes gesagt. Fangen wir mit Vers 12 an, um den Zusammenhang zu sehen. 2. Mose 8 und Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage in den Staub der Erde, dass er zu Stechmücken werde in ganz Ägyptenland. Und sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stab und schlug in den Staub auf der Erde, und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh, und aller Staub der Erde ward zu Mücken. Also scheinbar auch hier wieder eine kurzfristige Verwandlung von Staub der Erde zu Mücken in ganz Ägyptenland. Aber jetzt Vers 14. Die Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, um Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken waren sowohl an Menschen als am Vieh. Also die Zauberer konnten jetzt keine Mücken produzieren, die die Menschen plagen würden. Das ist sehr wichtig zu begreifen im Hinblick auf das, was ich gleich noch sagen werde. Also das konnten sie nicht. Und da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist Gottes Finger. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt, gleichwohl, obwohl die Zauberer es nicht tun konnten. Und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Schauen Sie, Dämonen sind Geistwesen. Die Dämonen, die diese Zauberer beherrschten, sind Geistwesen, aber ihre Macht war natürlich beschränkt, wie wir gerade gesehen haben. Aber sie sind Geistwesen, die sich gerne mit Menschen vertraut machen wollen. Und wenn Sie sich 3. Mose 19, Vers 31 anschauen, und zwar in der New King James Bible, da wird das wie folgt übersetzt. Nebenbei gesagt, die Lutherbibel verkorkst die Übersetzung total, komplett. Die spricht hier von Totenbeschwörern und Zeichendeutern. Das steht absolut nicht im Urtext. Der Urtext sollte wie folgt übersetzt werden, wie es die neue King James Bible hat. Da heißt es, beachtet keine Medien und vertraute Geister. Ihr sollt nicht nach ihnen suchen. Vertraute Geister, Geister, die sich vertraut machen wollen mit uns. Familiar Spirits im Englischen. Deswegen, die wollen natürlich sich mit uns unterhalten. Die wollen Kommunikation haben. Die wollen auf unser Leben wirken und eingreifen. Deswegen, ein Haus, in dem es spukt, Poltergeister, spiritistische Sitzungen, Kommunikationsversuche mit Toten, Kontakte mit sogenannten Außerirdischen. Alles das ist, wenn es wirklich in der Tat der Fall ist und nicht nur Betrug und Täuschung, wenn es tatsächlich existiert, dann ist das eindeutig dämonischen Ursprungs. Ich spreche jetzt von spiritistischen Sitzungen, wo wirklich was stattfindet. Nun, die meisten, wie ich sagte, sind Betrügereien. Aber ich habe mit Menschen gesprochen, die mir erklärt haben, sie waren in solchen spiritistischen Sitzungen zugegen. Man hatte sich zum Beispiel mit den Händen angefasst, man saß da irgendwo so im Kreis um den Tisch herum und dann geschah etwas. Es geschah etwas. Man spürte, wie auf einmal sich der Tisch bewegte oder man spürte irgendwo eine Kraft in sich. Da ist offensichtlich etwas passiert. Deswegen, solche Dinge sind gefährlich. Man sollte sich absolut davon fernhalten. Wir werden aufgefordert, in 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 20 bis 22, in keinster Weise irgendeinen Kontakt zu haben mit Dämonen. In keinster Weise fernzuhalten uns von Dämonen, von dämonischer Tätigkeit. Noch einmal gesagt, Zauberei, Hexerei, Hypnose, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, bestimmte Meditationspraktiken, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, das sind Methoden Satans, ein menschliches Wesen zu einem Opfer zu machen. Wann immer wir uns von einem Einfluss beherrschen lassen, wenn wir uns einem Einfluss aussetzen, ich spreche jetzt von einem geistigen Einfluss, wenn wir uns von ihm beherrschen lassen, dann werden wir zu Opfern der Mächte der Finsternis. Das müssen wir begreifen. Das ist kein Aberglaube mehr, das ist wirkliche dämonische Tätigkeit. Deswegen sollen wir uns nicht mit solchen Dingen abgeben. Keine Anleitungsbücher lesen, wie man zu einem Zauberer wird. Oder all diesen Quatsch, diesen Blödsinn von diesem Voodoo-Zeug. Denn das Voodoo-Erlebnis, sagen wir einmal, dieses Voodoo-Aktivitätenprogramm, an sich bringt das gar nichts, solange wie man nicht daran glaubt. Das Problem ist nur, wenn Sie da so einen Burschen haben, der jetzt so als Voodoo-Priester in Ihren Augen fungiert, und Sie meinen, ja, das kann tatsächlich passieren, dann haben Sie das Problem. Denn jetzt hat der Dämon einen Einfluss auf Sie, den er auswirken kann. Es ist nicht der Priester, aber es sind jetzt Sie, weil Sie auf diese Weise reagieren. Und wenn Sie hören, ach, der Priester, der tut da jetzt irgendwelche Nadeln in eine Puppe und ich habe jetzt Schmerzen, dann deshalb, weil Sie daran glauben, an diesen Unfug. Das ist das Problem. Das Problem ist, sie geben sich auf eine gleiche Ebene mit dem Okkulten, mit Dämonen, mit dämonischer Einwirkung. Ich habe Ihnen ja, glaube ich, vor kurzem erzählt, dass ich diese CDs oder ja diese CDs mir anhören musste, um meine Lizenz als Anwalt zu behalten. So alle 3 Jahre muss man das so machen, so 20, 24, 25 Stunden sich irgendwelche Aufnahmen von Seminaren anhören. Normalerweise, man könnte auch zu diesen Seminaren selbst hingehen, persönlich erscheinen, aber vielfach ist das umständlich und natürlich auch sehr mit Kosten verbunden. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Vielfach finden diese Seminare auch am Sabbat statt, was ich ohnehin dann nicht machen könnte. So habe ich mir also diese CDs da anhören müssen, musste das alles schön aufschreiben. Meine Frau war dann Zeuge, dass ich mir das auch angehört habe. Und dann musste ich das also dann einreichen auf einem Blatt Papier. Und dann kriegte ich das gerade auch jetzt gestern zurück, dass das also jetzt akzeptiert ist. Und dann kann ich auf die Weise das dann einreichen. Und bei der zuständigen Stelle, um meine Anwaltslizenz beizubehalten und so weiter und so fort. Und vielfach, was da so verzapft wird, ist irgendwo Mist oder in keinster Weise irgendwie bedeutsam. Man hört sich das halt an, weil man es eben muss. Aber es gab da auch gewisse Vorträge, die waren ausgesprochen unschön. Da war tatsächlich jemand da, so ein Anwalt oder ich glaube, es war ein Anwalt oder möglicherweise auch ein Rechtsprofessor, der kam aus einem anderen Lande und der stellte sich so als Transgender-Person vor. Und der quasselte dann für, ich weiß nicht wie lange, weitaus über eine Stunde, über seine Erlebnisse als ein Transgender, wenn er sich jetzt im Gerichtsraum als Anwalt präsentierte. Und die ganze Idee war die, man muss doch mehr Verständnis dafür haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, Mensch, hoffentlich hört er bald auf zu quasseln. Und ich habe dann auch versucht, schon gar nicht mehr so richtig zuzuhören. Das wurde mir einfach zu viel. Und ich dachte, nee, also schlimmer kann es ja nicht werden. Ja, und dann hörte ich mir das nächste CD an und da war doch jemand da, der erklärte uns so, jetzt nehmen Sie mal alle Dinge weg von sich und lassen Sie alles mal über sich so herübergleiten und bemühen sich jetzt einmal irgendwie ausgeglichen zu sein und fing dann an, uns da Meditationspraktiken vorführen zu wollen, die man dann anwenden sollte. Ich habe sofort mich davon distanziert. Ich habe das weiterlaufen lassen, aber ohne, sagen Sie das jetzt nicht, unserer Rechtsanwaltskammer hier, ohne mir das anzuhören. Ich meine, ich brauchte es ja irgendwo nur laufen zu lassen. Aber stelle mir jetzt einmal vor, ich wäre jetzt in einem Seminar gewesen, hätte mir diesen Mister anhören müssen. Dann hätte ich irgendwo da scheinbar mitmachen sollen, hätte ich nie gemacht. Hätte ich herausgehen müssen aus dem Raum. Denn so etwas würde ich nie machen wollen. Daran würde ich mich nie beteiligen wollen. Aber man sieht, wie das alles so eine Auswirkung hat. Wie das alles so akzeptiert wird, sogar bei Rechtsanwälten, von Rechtsanwälten, die sich da entweder auf diese Hypnotisierungen einlassen wollen, diese Meditationspraktiken einlassen wollen. Hypnotisieren gab es nämlich auch, als ich mich vorbereitet hatte hier in Amerika auf die Lizenz, auf die Anwaltsprüfung. Da gab es auch eine Lektion an einem Abend, sollten wir alle hin, um uns hypnotisieren zu lassen. Ja, das konnten wir also vergessen, da sind wir natürlich nicht gegangen, diejenigen von uns, die in der Kirche Gottes waren und sind, denn damit wollten wir absolut nichts zu tun haben. Hypnose. Hypnose überträgt die Kontrolle, unsere Kontrolle auf einen anderen Menschen, auf eine andere Person. Oder besser ausgedrückt, auf ein anderes Geistwesen. Einem Dämon. Wenn die Hypnose wirklich klappt, ich meine, in vielen Fällen ist das auch irgendwo Betrug, aber wenn es wirklich klappt, dann ist das eine Übertragung in vielen Fällen auf ein Geistwesen, einen Dämon, der den Hypnotiseur benutzt, um seine Macht wirken zu lassen. Ich glaube, ich hatte Ihnen das bereits schon einmal erklärt. Ich war in einem Park und da gab es einen Hypnotiseur, der also sehr bekannt war scheinbar, im Fernsehen irgendwo aufgetreten war. Und wir sind dann auch mal dorthin und ich habe mir das mal angeguckt, wie der dann so Leute auf die Bühne brachte und Kinder nahm er schon mal überhaupt gar nicht. Und wenn es um Erwachsene ging, da stellte der ihnen gewisse Fragen und wenn die irgendwo so antworteten, wie ihm das nicht passte, hat er die auch gleich wieder von der Bühne weggeschickt. Und dann war dann jemand da, den hatte er also behalten, hatte ihn hypnotisiert, hatte ihm also gesagt, so, du kannst deinen Namen nicht mehr nennen, du weißt deinen Namen nicht mehr. Und er konnte das auch nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ist ja alles Quatsch, Betrug, Blödsinn, der gehört höchstwahrscheinlich mit dazu, diese Person. Aber als ich dann aus dem Park heraus bin mit meiner Familie, da lief der vor mir her. Und dann fragte ich ihn, habe ich ihn angesprochen, ich sage, ja, was war denn das jetzt eigentlich, das war doch alles Quatsch, nicht wahr? Und da sagte er, nein, nein, ich komme also aus Florida, kam der jetzt her und war also Tourist. Und er sagte, es war tatsächlich so. Ja, ich sagte, wie, Sie konnten Ihren Namen, Sie wussten Ihren Namen nicht mehr? Ich sagte, nein, nein, den Namen wusste ich schon. Aber es war irgendwo eine Kraft, die mich daran hinderte, ihn auszusprechen. Schauen Sie, das war mir dann schon klar geworden, worum es hier ging. Das ist das Problem. Wenn wir uns freiwillig dem Einfluss eines Hypnotiseurs unterwerfen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Satan oder den Dämonen uns beeinflussen, während wir uns in diesem Zustand befinden. Das Gleiche gilt für bewusstseinsverändernde Drogen. Wenn Sie bewusstseinsverändernde Drogen nehmen, dann geben Sie auch Ihren normalen, rationalen Zustand auf. Das kann auch dazu führen, dass dann Dämonen von Ihnen Besitz ergreifen oder zumindest Sie beeinflussen, Dinge zu tun, die Sie sonst nicht tun würden. Man begibt sich damit auf die Ebene von und mit Dämonen. Das ist das, worum es mir heute geht, dass wir dies verstehen. Und da kann man schon schreckliche Erlebnisse haben. Leute, die sich mit der transzendentalen Meditation befasst haben, und zwar in sehr eingehender Weise, die hatten auf einmal dann während der Meditation und auch noch danach Erlebnisse, dass sie meinten, sie seien eine Hexe aus dem Mittelalter, haben sich dann auf dem Marktplatz in Bonn verbrannt. Bei anderen war es so, die haben dann während der Meditation auf einmal da so ganz viele Tiere gesehen, so kriechende Tiere, Insekten und so weiter und so fort, die natürlich irgendwo nicht sonderlich schön aussahen und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt für sogenannte Pfingstler in der Pfingstlerbewegung, wenn die anfangen, da so mit Zungen zu sprechen oder wenn die da auf einmal da jetzt von jemandem da gesagt werden, okay, du bist jetzt geheilt und der fällt jetzt hinten auf seinen Rücken oder der fängt dann irgendwo an, da ganz merkwürdige Dinge herzublabbern, von denen er gar nicht weiß, was er eigentlich so sagt. Ich habe mal mit einem Pfingstler gesprochen, der also mit Zungen sprechen konnte und habe ihn dann gefragt, ja, was hast du denn gemacht? Und er sagte, ja, also ich habe mit dieser Sprache gesprochen, ich kannte die Sprache nicht, ich wusste gar nicht, was ich gesagt habe, aber nachher wurde mir erst dann klar. Ich sage, wie wurde er dir das klar? Nun, es wurde mir deshalb klar, weil Gott es mir offenbart hat. Ja, wie hat es Gott offenbart? Ja, zunächst wollte er mit der Sprache nicht raus. Ich sage, hast du eine Stimme gehört? Ja, manchmal auch das. Okay? Das war alles dann schon klar. Da braucht man gar nicht weiter drüber zu diskutieren. Wenn sich da Menschen auf dem Boden herumwälzen in Ekstase, das ist nicht normal. Das ist nicht irgendwie göttlich. Das hat mit Dämonen zu tun. Menschen schreiben mir, ich bin nach wie vor in der Pfingstlerbewegung, aber ich höre mir gerne an, was sie sagen. Meine Antwort ist, machen Sie, dass Sie aus dieser Pfingstlerbewegung rauskommen. Sie werden nur verwirrt und befinden sich in einer falschen Umgebung. Wenn man in der Vergangenheit mit Okkultismus zu tun hatte, dann muss man sich radikal davon lossagen. Die Menschen, die zum Glauben kamen, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, die verbrannten ihre okkulten Bücher, die ihnen vielleicht sogar lehrten, mit Hilfe von Dämonen magische Kräfte auszuüben, diese falschen Zeichen und Wunder zu vollbringen, von denen wir gerade gelesen haben. Aber um was für falsche Zeichen und Wunder handelte es sich? Hatten sie auf einmal magische Kräfte erhalten, andere Menschen zu behexen oder zu bezaubern, sodass die dann etwas taten, was sie nicht wollten? Und ich spreche hier nicht von dämonischer Besessenheit. Aber ich spreche jetzt von Zauberern oder Hexen oder Magiern, die auf einmal jetzt die Kraft, die Macht erhalten haben sollen, andere zu behexen und zu bezaubern, sodass dann gewisse Dinge in deren Leben geschah, dass die etwas taten oder dass ihnen was widerfuhr, was sie nicht wollten. Ist das das, was die Bibel uns lehrt? Das ist das, was einige glauben. Nun, wir hatten bereits schon einige von diesen Kräften gesehen. Aber schauen wir uns nun einmal an, was hier in Apostelgeschichte 8 beschrieben steht über einen Zauberer. Den berühmten Simon, den Zauberer. Apostelgeschichte 8, angefangen in Vers 9. Da lesen wir. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die der Große oder die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Und einige sagen, ja, das bedeutet jetzt, der hatte also jetzt irgendwo einen Bann auf die gelegt, sodass die also jetzt bezaubert, verzaubert waren. Ist das, was damit hier gemeint ist? Schauen Sie, was hier mit in Bann gezogen übersetzt wird. Das ist ein griechisches Wort, was wörtlich verwundern bedeutet. Die waren verwundert aufgrund der Zeichen und Wunder, die dieser falsche Prophet, dieser falsche Simon Magus, der Zauberer, tat. Die Neue Lutherbibel 2009 übersetzt hier auch, dass Simon die Menschen, ich zitiere, mit seiner Zauberei in Erstaunen gesetzt hatte. Schauen Sie, dasselbe Wort wird für Tätigkeiten von Christus und von Aposteln gebraucht, die die Menschen in Erstaunen setzen. Ja, wollen wir sagen, dass Christus und die Apostel auch andere jetzt bezaubert haben? Auf die einen Bann gelegt haben? Natürlich nicht. Das wäre ja absolute Blasphemie, das zu sagen. Aber schauen wir uns dies kurz an. Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5. Und Vers 42. Das Problem ist, wenn jemand so etwas glauben will, da kann ich mit Menschen und mit Engelszungen reden. Da werde ich keinerlei Gehör finden. Aber schauen wir uns das an, was die Bibel sagt. Markus Kapitel 5. Und Vers 42, da heißt es hier, und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Hier, Christus hatte dieses Mädchen, das gestorben war, wieder zum Leben erweckt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Das gleiche Wort hier. Nicht, dass Christus sie jetzt in seinen Bann gezogen hätte, in dem Sinne, dass er jetzt einen Bann über die gelegt hätte. Nein, die entsetzten sich, die waren erstaunt, verwundert. Lukas, Kapitel 2. Lukas, Kapitel 2. Und lesen wir Vers 47. Lukas Kapitel 2 und Vers 47. Und alle, die ihm zuhörten, das war jetzt Christus im Tempel, die verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Der 12-jährige Jesus im Tempel, der gab jetzt denjenigen, die ihm da im Tempel zuhörten, Fragen und Antworten. Ja, hat er die auch wieder in seinen Bann gezogen, im Sinne, dass er einen Bann auf die gelegt hat? Natürlich nicht. Lukas Kapitel 8, Vers 56. Lukas Kapitel 8, Vers 56. Da lesen wir Folgendes. Ihre Eltern entsetzten sich. Das ist die gleiche Situation, wo er jetzt hier diesem Mädchen gebot aufzustehen. Er hatte sie von den Toten auferweckt. Sie entsetzten sich. Und er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Also hier wiederum auch das gleiche Wort wird benutzt im Griechischen. Und schauen wir uns auch nochmal kurz eine Erzählung an, eine Stelle an in Apostelgeschichte 10 und in Vers 45. Apostelgeschichte 10 und Vers 45. So. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich. So sind die jetzt von Petrus bezaubert worden? Entsetzten sich, weil auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes erhalten hatten. Oder wie es hier heißt, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Und schließlich noch in Apostelgeschichte 12 und in Vers 16. Hier wird jetzt Petrus aus dem Gefängnis geführt, kommt jetzt zu dem Haus, wo die Mitglieder der Kirche sind, um für seine Freilassung zu beten, haben man dann aber nicht geglaubt, dass es wirklich Petrus war, als er ans Haus geklopft hat, an die Tür. Und dann haben sie gesagt, ja, das muss dann sein Engel sein, wenn da draußen jemand wirklich steht. Aber Petrus klopfte weiter an, Vers 16. Und als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Aha, jetzt war der Petrus der Zauberer geworden, der jetzt auf die in den Bann gelegt hatte. Natürlich nicht. Totaler Blödsinn, überhaupt so etwas zu denken. Nein, es geht hier darum, die waren verwundert, erstaunt. Und auf die gleiche Weise hatte der Simon, der Zauberer, durch seine Zauberei, durch seine falschen Werke, die er getan hatte, diese falschen Zaubereien, die Menschen in Entsetzen gebracht, verwundert, sie erstaunt. Nicht, dass die jetzt irgendwo mit dem oder von ihm verzaubert gewesen worden wären, dass sie jetzt gewisse Dinge taten, die sie nicht tun wollten. Darum ging es ja gar nicht hier. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Die 10 Wiederauferstehungen oder die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches. Und da möchte ich kurz ein wenig daraus vorlesen, denn wir sprechen auch in der Broschüre über den Simon Magus, diesen Simon den Zauberer. Und da sagen wir Folgendes. Simon Magus war ein Zauberer, der als die große Kraft Gottes angesehen wurde. Verweisen wiederum auf Apostelgeschichte 8, die Verse 9 bis 10. Lassen Sie uns mehr über Simon Magus und die satanischen Kräfte, von welchen er besessen war, erfahren, indem wir von Millennium Prophecies zitieren. Das ist ein Buch, ein Werk, das ich also auch besitze. Und dies ist, oder wir schreiben hier, dies sollte uns etwas mehr darauf vorbereiten, was in der Zukunft geschehen wird und warum der falsche Prophet in der Lage sein wird, so viele Menschen mit seiner Zauberei zu verblenden. Und dann zitieren wir aus diesem Buch Millennium Prophecies. Der in Samaria geborene Simon Magus von 15 vor Christus bis 53 nach Christus, Sohn eines jüdischen Zauberers, wurde in der Wege des Gnostizismus in Alexandria unterrichtet. Er war ein Nachfolger von Dositheos, welcher als ein Jünger von Johannes dem Täufer mit Jesus Christus um den Titel des Messias im Wettbewerb stand. Simon bereiste weite Teile in Persien, Arabien und Ägypten, um sich so viel wie möglich von der Lehre der Magie anzueignen. Er wurde von einer Zauberin namens Helena begleitet, von der Simon behauptete, sie sei eine Wiedergeburt der Helena von Troja. In Samaria bezeichneten sogar, wir haben jetzt hinzugefügt hier, bekennende Christen, Simon als die große Kraft Gottes. Das waren ja keine wahren Christen, die waren ja noch gar nicht getauft. Simon Magus vollführte viele Wunder, einschließlich die Heilung der Kranken, Erweckung der Toten, Laufen durchs Feuer, Fliegen durch die Luft, Verwandeln von Steinen in Brote, Schaffung von gespenstigen Banketts, sich selbst unsichtbar machen, Steinbildnisse zum Sprechen bringen, sein eigenes Aussehen verändern und natürlich angebliche Befehle an elementare Geister oder Dämonen auszurichten, seine Wünsche auszuführen. Zitat Ende aus diesem Werk Millennium Prophecies. Aber jetzt fahren wir fort, Folgendes zu sagen. Wir behaupten nicht, dass Simon Magus all diese Dinge tatsächlich vollbrachte. Die vorgenannte Beschreibung ist eine Anspielung auf Tradition und Legende, welche sagt, dass Simon Magus diese Dinge ausführte. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass es aufgrund seiner magischen Kräfte den Menschen erschien, als würde er diese Wunder in Anführungszeichen vollbringen, einschließlich das Gehen durch Wände und sich unsichtbar machen. Auf ähnliche Weise können heutige Zauberer und Illusionisten es so darstellen, als ob sie diese Dinge tun könnten, obwohl in den meisten Fällen nur mit Tricks gearbeitet wird. Aber wie viel mehr kann also eine Person bewerkstelligen, wenn sie von Satan oder seinen Dämonen gebraucht wird? Wir wissen von Fällen, wo indische Gurus freischwebten oder auf brennenden Kohlen gingen und dass ihre Füße verbrannten. Offensichtlich steht Satan hinter all diesen Aktivitäten. Bezüglich Simons Fähigkeit, in Anführungszeichen, Tote zum Leben zu erwecken, in Anführungszeichen, waren die Menschen nicht wirklich verstorben, sondern vielleicht in einem Koma. Und Simon erweckte sie mit Satans Hilfe aus diesem Koma. Zitat Ende aus unserer Broschüre. Nun, ein paar Worte noch zu unserer Feststellung, dass in vielen Fällen heute solche Magier oder Zauberer oder Illusionisten mit Tricks arbeiten. Man kann also nicht davon ausgehen, dass wenn man zum Beispiel zu einer Show geht mit David Copperfield, um nur ein Beispiel zu nennen, dass der da jetzt auf einmal aufgrund von dämonischer Beeinflussung gewisse Dinge tut. In den meisten Fällen zumindest nicht. Nun, ich will nicht in Abrede stellen, dass einige dieser Magier gewisse Dinge tun, die sind sehr schwer irgendwo zu erklären. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, ob da nicht vielleicht auch in einigen, vielleicht wenigen Fällen eine andere Macht dabei ist zu operieren. Aber was diese Tricks angeht, wo zum Beispiel da irgendwo zunächst einmal Dinge auf der Bühne dann sind und dann sind die auf einmal nicht mehr da, das sind alles Tricks. Das sind Tricks, die durch Spiegelreflexion und so weiter geschehen, denn viele dieser Magier, diese Illusionisten, die machen das und diese Grundlage ist in allen Fällen die gleiche, aber manchmal klappt es eben auch nicht. Ich war in einer Show mit David Copperfield und da waren also Menschen auf der Bühne und das Licht leuchtete die natürlich an und auf einmal war dann alles dunkel, da waren die weg und dann ging das Licht wieder an und dann waren die nicht mehr da. So, man sah aber, weil das Licht nicht total ausging, dass eine Gruppe von Menschen, die also angeblich auf der Bühne gewesen sein sollten, ich sah, wie die da in einem Nebengang schnell hochliefen und David Copperfield führte die an und dann ging das Licht an und dann wurden die angeleuchtet. Das hatte nicht so ganz geklappt. Da sah man genau, wie die den Trick da gemacht hatten. Das war ein Trick. Und wir müssten also auch nicht irgendwo gleich jetzt da alle Balance verlieren und meinen, alles das, was die so treiben, das ist jetzt also von Satan und Dämonen angeführte Magie. In einigen Fällen mag das der Fall sein, aber in den meisten Fällen nicht. Die richtige, wenn ich sage richtige, die gefährliche, dämonisch inspirierte Zauberei geschieht zum Zwecke der Verführung. Und hier möchte ich jetzt ein paar Stellen vorlesen. Und ich denke, wir haben ein wenig mehr Zeit heute zu verbringen mit diesem sehr wichtigen Thema. Jeremia 27 und lesen wir Vers 9. Jetzt schaue ich gar nicht mehr auf meine Uhr, denn was ich Ihnen sagen möchte, werde ich heute sagen, egal wie lange die Predigt dauert. Jeremia 27 und Vers 9. Da sagt Gott, so hört doch nicht auf eure Propheten, Wahrsager, Traumdeuter, Zeichendeuter und Zauberer, die euch sagen werden, ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König von Babel, denn sie weissagen euch Lüge, auf dass sie euch aus eurem Lande fortbringen und ich euch verstoße und ihr umkommt. Mit anderen Worten, Jeremia hatte aufgrund der Inspiration von Gott gesagt, was geschehen würde und hier kamen jetzt diese Zauberer und Wahrsager und so weiter und so fort und die wollten die Menschen davon abbringen, das zu glauben, haben möglicherweise vielleicht auch gewisse falsche Wunder vollbracht zum Zwecke der Verführung, zum Zwecke, dass man eben dem, was Gott erwartet hatte, was Gott gesagt hatte, nicht untertan sein brauchte. Apostelgeschichte 13, eine weitere interessante Stelle. Apostelgeschichte 13, angefangen in Vers 6. Apostelgeschichte 13 und angefangen in Vers 6. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Und der war vor dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Und dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Und Saulus aber, der auch Paulus heißt, der sprach voll Heiligen Geistes, sei ihn an, sprach, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen, die geraden Wege des Herrn. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Und als der Statthalter sah, was geschehen war, da wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Aber schauen Sie, dieser Zauberer, der tat diese Dinge, um in diesem Falle den Statthalter und auch die anderen Menschen von der Wahrheit Gottes abzubringen. Er tat es zum Zwecke der Verführung. Nun, eine weitere Stelle, Galater Kapitel 3 und Vers 1. Da heißt es, Galater Kapitel 3 und Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Und jetzt sollte etwas hinzugeführt und gefügt werden, was hier aus unverständlichen Gründen, mir unverständlichen Gründen, in der Lutherbibel 84 fehlt. Es heißt, wer hat euch bezaubert, dass ihr nicht der Wahrheit gehorcht? Denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte. Auch hier geht es um die Verführung. Nun, wenn es heißt, wer hat euch bezaubert, ist das griechische Wort ein Wort, das hauptsächlich bedeutet, verleumdet. Es kann aber auch bedeuten, verwirren oder faszinieren. Das ist die gleiche Bedeutung, die wir eben schon bereits gelesen haben mit dem Simon Magus, der die Menschen verwirrte, faszinierte. Und hier ist das gleiche Wort gebraucht. Galater 5 und Vers 20 führt aber die Sache ein wenig weiter noch aus. Galater 5 und Vers 20. Denn was sind die Werke des Fleisches? Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung und so weiter und so fort. Die solches tun, sagt Paulus, die werden das Reich Gottes nicht ererben. Dieses Wort für Zauberei beschreibt den Gebrauch von Drogen und magischen Getränken im Griechischen. Das ist die Bedeutung dieses griechischen Wortes. Das finden wir zum Beispiel auch in Offenbarung Kapitel 9 und Vers 21. Wie ich sagte, wenn man diese bewusstseinsändernden Drogen zu sich nimmt, kann man sehr leicht in Kontakt mit Dämonen gelangen. Und deswegen soll man sie nicht zu sich nehmen. Das ist ein Grund, natürlich von vielen. Offenbarung 9 und Vers 21. Das heißt, die Menschen, die werden sich auch in der Zukunft nicht bekehren von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Das Wort hier wiederum bezeichnet Drogen, bezeichnet diejenigen, die Drogen verschreiben, bezeichnet diejenigen, die mit diesen Drogen Menschen vergiften. Denn dieses Wort im Griechischen Pharmakeia, wo ja doch das Wort Pharmazie herkommt, bezieht sich eben auch auf Vergiftung, bezieht sich auf Drogen, die die Menschen vergiften, körperlich und auch seelisch und psychisch. Und es gibt weitere Stellen, die vor dieser Art von, in Anführungszeichen, Zauberei warnen. Denn natürlich, letztendlich kommt man dann auch in Kontakt mit Dämonen. Offenbarung 18, Vers 23. Offenbarung 18 und Vers 23. Das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden, dem endzeitlichen Babylon, diesem babylonischen System, auch der Stadt, die auf 7 Hügeln erbaut ist. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Das gleiche Wort wiederum. Es geht hier tatsächlich um Zauberei, um das Bewirken von falschen Zeichen und Wundern, die man dann irgendwo annimmt als solche, die vielleicht von Gott kommen, und dann glaubt man den Lehren, die von diesen falschen Systemen heraus gebracht werden. Offenbarung 21, Vers 8. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und alle Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wenn diese Menschen das nicht bereuen, wenn die nicht damit aufhören, wenn die das irgendwie nicht abschaffen aus ihrem Leben, dann werden sie letztendlich im zweiten Tod, ihr Schicksal erleiden. Sie werden dann sterben, sie werden ausgelöscht werden, sie werden dann weiter nicht mehr existieren. Und auch noch in Offenbarung 22 und Vers 15, die gleiche Warnung wird ausgesprochen hier. Offenbarung 22, Vers 15, draußen sind die Hunde und die Zauberer, die werden nicht im neuen Jerusalem sein. Und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzen, die und alle, die die Lüge lieben und tun. Die werden alle hier auf die gleiche Schranke hier gesetzt, auf den gleichen Pfad. Also es ist alles so das Gleiche hier. Die sind alle total von Gott abgeschnitten. In 4. Mose 23 und Vers 23 wird auch wiederum ein Vergleich getroffen. 4. Mose 23 und Vers 23, der uns zeigt, worum es bei der Zauberei, der wirklichen Zauberei, die Gott total verurteilt, geht. 4. Mose 23 und Vers 23. Es gibt kein Zaubern in Jakob und kein Wahrsagen in Israel. Zu rechter Zeit wird Jakob und Israel gesagt, welche Wunder Gott tut. Schauen Sie, das ist die Zukunft, das ist diese Segnung, die bereits damals schon ausgesprochen wurde für die Zukunft. Da wird es nämlich solche Wahrsagereien und solche Zaubereien, die Menschen verführen, nicht mehr geben. Dann wird man sich nach Gott wenden, auf ihn sich konzentrieren, um zu sehen, was er einem zeigt. Schauen Sie, das ist der Unterschied. Das eine ist eine dämonische Aktivität, das andere ist etwas, was von Gott kommt. Und auch in 1. Samuel 15 lesen wir Vers 23. 1. Samuel 15, Vers 23, hier wird der Zusammenhang sehr deutlich. Das ist die Stelle, wo der Saul sich geweigert hatte, Samuel gehorsam zu sein, Gott gehorsam zu sein. Und was lesen wir? Samuel aber sprach, Vers 22, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Aber jetzt Vers 23, denn du Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Das ist die Sünde, die Zauberei, weil sie zu Ungehorsam führt. Und Widerstreben oder Rebellion ist wie die Abgötterei und wie Götzendienst. Man hat jetzt einen anderen Gott, man rebelliert gegen den wahren Gott und man verehrt jetzt einen anderen Gott, sagen wir einmal. Und das ist jetzt Abgötterei, das ist Götzendienst. Und weil du den Herrn oder das Herrenwort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Schauen Sie, es geht um Verführung. Nun, Dämonen oder Menschen unter dämonischem Einfluss, die können uns nicht einen Fluch aufladen, wie durch diesen Voodoo-Quatsch. Und der tritt dann ein. Ich hatte ja in einer Predigt, was Satan nicht kann, schon darauf hingewiesen, dass keiner einen Fluch über andere aussprechen kann, man könnte sagen einen Bann, wenn man das so sagen will, der dann auch eintrifft. Nirgendwo sagt die Bibel, dass von Dämonen beeinflusste Menschen wirksame Flüche über Menschen und ganz besonders Christen aussprechen können. In Sprüche, Kapitel 26 und Vers 2, auf diese Stelle hatte ich auch in der Predigt bereits hingewiesen, heißt es in der Lutherbibel 84, ein unverdienter Fluch tritt nicht ein. Unverdienter Fluch. Schauen Sie, es ist Gott, der Entscheidungen trifft, der einen segnet oder eben nicht segnet und verflucht sogar. Aber wie gesagt, es ist etwas, was Gott tut und dann ist der Fluch verdient, wenn man das so sagen will. Ein Dämon, noch nicht einmal kann jemanden verfluchen in dem Sinne, und ein von Dämon beherrschter Voodoo-Priester, der kann es mit Sicherheit auch nicht tun, es sei denn, man glaubt an den Quatsch. Dann ist es nämlich kein Quatsch mehr. Dann hat man sich jetzt auf die Ebene der Dämonologie begeben. Das ist jetzt die Gefahr. Nun, das Gleiche gilt auch für Zauberer, die angeblich Menschen verhexen oder verzaubern können. Und Hexen, die angeblich andere Menschen verhexen können oder mit einem Bann belegen können oder angeblich veranlassen können, dass man sich in andere verliebt. Ja, das gibt es wirklich, diese Idee, dass man sich in andere verliebt. Und wenn dann der Bann genommen wird, dann hört die Liebe auf. Das geht auch auf den Aberglauben zurück von dem sogenannten Liebestrunk. Dass wenn man jetzt einen Liebestrunk dann trinkt, dann verliebt man sich in jemand anderen. Man sollte nicht glauben, dass diese mittelalterlichen abergläubischen Vorstellungen heute noch ihre Runde machen, aber sie tun es. Es gibt wirklich Menschen, die daran glauben, dass ein Zauberer jemanden verzaubern kann, einen Bann auferlegen kann auf andere, sodass die sich miteinander verlieben, was sie sonst nicht tun würden. 5. Mose 18, ja, Sie mögen darüber lachen, ich scherze aber nicht, das ist eine ernste Sache, dass Leute wirklich so verblendet sein können, dass sie an so etwas glauben. 5. Mose 18, angefangen in Vers 9, da lesen wir, 5. Mose 18 und Vers 9, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, schauen Sie, darum geht es, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt. Besser hier, es heißt hier eigentlich gar nicht Zauberei treibt, sondern Zeiten beobachtet. Oder Bannungen, Vers 11, oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Also es soll keiner da sein, der solche Dinge überhaupt lernt, der sich überhaupt mit solchen Dingen abgibt, der keine Anleitungsbücher liest, wie man so etwas macht. Das heißt in keinster Weise hier, dass das auch geschehen kann alles. Mit anderen Worten, dass man einen Bann aussprechen kann über andere und der Bann hat dann Wirkung. Denn genauso gut kann man ja nicht Toten befragen. Wir wissen ja, die Toten sind tot. Die leben nicht mehr, die sind tot im Grabe. Auch mit dem Samuel, der war tot im Grabe. Der befragt wurde, war ein Dämon. Okay? Aber kein Toter konnte befragt werden. Es geht hier nicht darum, dass man jetzt hier einen Bann aussprechen kann, dass ein Zauberer einen Bann aussprechen kann, um andere damit zu bezaubern in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, der dann irgendwo Wirksamkeit hätte. Ich möchte hier kurz einmal ein wenig abschweifen, bevor ich hier auf die Stelle in 5. Mose zurückkomme und über die sogenannten Hexenbretter sprechen. Diese Vija-Bretter. Das ist auch schwer zu glauben, aber es ist tatsächlich so, dass da irgendwo dämonische Aktivität sich mit einschleicht. Die ist also da. Sie wissen ja höchstwahrscheinlich, wie das da so läuft. Man hat diese Bretter da vor sich und dann irgendwo macht man da so gewisse Handlungen und fasst da so gewisse Dinge da an und wie auch immer. Ich will gar nicht so allzu sehr darauf eingehen, weil mich das nicht interessiert, weil mich das in keinster Weise berührt, weil ich das nicht machen will. Aber ich muss davor warnen. Ich habe ein wenig darüber nachgelesen. Diese Vija-Bretter kehren und gehen zurück auf die Vorstellung von Okkultisten, dass man damit Tote befragen kann. Also mit anderen Worten, auch hier wiederum geht es darum, man will Tote befragen, man befragt Dämonen. Und wenn man sich an Dämonen wendet, wie das zum Beispiel auch bei der transzendentalen Meditation der Fall ist, man hat so ein Mantra, an das man immer und immer wieder denkt, und dieses Mantra ist ein Name von indischen Gottheiten. Und indische Gottheiten sind sowohl gut als auch böse. Also da hat man natürlich dann schon einen gewissen Kontakt aufgenommen mit Dämonen. Und das ist eben die Gefahr. Und dann kann es in der Tat dazu kommen, dass da merkwürdige Ereignisse sich dann abwickeln. Aber wenn wir zu 5. Mose 18 zurückgehen, wo hier von Bann gesprochen wird, ein Bann aussprechen oder Bannungen, das heißt Bannsprüche in der Neuen Lutherbibel 2009, das hebräische Wort ist Shabbat Sheber. Und das bedeutet auch wiederum wörtlich genau das, was auch im Neuen Testament beschrieben wird, faszinieren. Man fasziniert, man wird dadurch fasziniert irgendwie. Die Menschen schauen einen an, der scheinbar so diese falschen Wunder und Zeichen vollbringen kann, und das fasziniert sie. Es ist nicht so, dass der jetzt da in irgendeiner Form einen Bann ausspricht auf andere, die da jetzt verzaubert, sodass die gewisse Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden. Darum geht es keineswegs. Darum geht es keineswegs. Nun, Hypnose ist etwas anderes. Bei der Hypnose ist es so, dass man sich jetzt freiwillig diesem Hypnotiseur unterwirft. Darum geht es mir jetzt nicht. Es geht mir hier um ganz allgemeine Tätigkeiten. Im Psalm 58 wird das gleiche Prinzip zum Ausdruck gebracht. Auch die gleichen Worte werden hier gebraucht. Schauen wir uns an, wie das hier beschrieben ist. Psalm 58, die Verse 5 und 6. Sie sind voller Gift, diese Lügner, wie eine giftige Schlange, wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt, dass sie nicht höre die Stimme des Zauberers, des Beschwörers, der gut beschwören kann. Die gleichen Worte werden hier gebraucht. Diese Schlange, die hört diesem Zauberer jetzt nicht mehr zu, diesem Beschwörer, der hat da jetzt irgendwo so eine Flöte, irgendwie, der da so rumpfeift. Und dann merkt man so, wie die Schlange darauf reagiert. Aber es ist etwas, was kein Bann ist, mit anderen Worten, der Beschwörer, der tut jetzt keinen Bann auf die Schlange, sodass die Schlange jetzt etwas tut, was sie sonst nicht tun würde. Darum geht es ja keineswegs. Aber hier ist das ähnlich zu verstehen. Die sind beeindruckt von diesen Dingen, die der Zauberer tut, wie die Schlange möglicherweise beeindruckt ist von diesen Flötentönen, die sie da jetzt hört. Man muss sehr vorsichtig sein mit dem Wort Bann in deutschen Übersetzungen. Schlagen wir einmal Sacharja Kapitel 14 auf und Vers 11. Wenn man natürlich so einen mittelalterlichen Aberglauben mit sich herumschleppt, dann liest man hier irgendwie was von Bann. Ah, dann wird man jetzt hier gebannt, dann ist der Zauberer, der bannt einen, der spricht jetzt einen Bann aus über andere und dann tut man diese Dinge oder man erlebt diese Dinge und so weiter und so fort. Der Voodoo-Priester, der bannt einen auch damit und dann hat man auf einmal Schmerzen, wenn der so seine Nadel in so eine Puppe reintut, weil man an diesen Unsinn glaubt. Schauen Sie, weil man daran glaubt. Und dann hat man natürlich schon einen Kontakt hergestellt mit Dämonen. Aber mit dem Wort Bann muss man aufpassen. Sacharja 14 und Vers 11. Da heißt es, und man wird darin wohnen, Zukunft, es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Es wird keinen Bann mehr geben. Bedeutet das, dass die vorher alle gebannt waren von Zauberern und dass die da also gewisse Dinge taten, die sie sonst nicht hätten tun würden? Nein, gemeint ist hier, wie es auch die Authorized Version, die alte King James Bibel übersetzt, es wird keine Vernichtung mehr geben, keine totale Zerstörung. Das ist hier mit dem Wort Bann gemeint. Ähnlich auch in Malachi Kapitel 3. Malachi Kapitel 3 und Vers 24, wo wir Folgendes lesen. Der, ein Elia, der noch kommen soll, es muss nicht unbedingt jetzt eine Person sein, kann sich aber natürlich auch auf einen der zwei Zeugen beziehen. Nicht, dass der Elia jetzt auf einmal auferweckt würde. Elia ist tot im Grab. Der wartet seine Auferstehung von den Toten, wenn Christus zurückkommt. Aber jemand im Geiste des Elia, wie zum Beispiel auch Johannes der Täufer im Geiste des Elia kam. Aber ein Elia oder eine, ich möchte sagen, Organisation, die die Aufgabe des Elia erfüllt, vor der Endzeit, in der Endzeit, vor dem Kommen Christi, das soll noch geschehen. Und er soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Es soll wieder eine Ausgeglichenheit stattfinden, eine Versöhnung zwischen Eltern und Kindern. Und diese Organisation, von der ich hier spreche, die hat auch die Lehre zu verkünden, dass wir uns versöhnen müssen. Dass wenn es irgendwo Streitigkeiten gibt, Schwierigkeiten gibt zwischen Eltern und Kindern, wenn es, sagen wir mal, jetzt die Eltern sind oder die Kinder, die etwas daran tun können, sollten es tun. Selig sind, die Frieden stiften. Schauen Sie. Und so heißt es hier, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage, wird hier übersetzt, wird in den meisten deutschen Bibeln so übersetzt. Aber die englische Living Bible schreibt sehr genauer, damit ich nicht komme und die Erde total zerstöre. Auch hier wiederum geht es um die totale Zerstörung, die totale Vernichtung. Hat mit einem Bann aussprechen im Sinne von Verzauberung und dergleichen überhaupt gar nichts zu tun. Nun, die Schlachterbibel erklärt, dass wenn die Städte Kanaans mit dem Bann geschlagen wurden, dies bedeutet, dass sie total vernichtet werden sollten. So, dann heißt es dort in dem Kommentar, dass das Wort Bann normalerweise einen Fluch beschreibt, aber einen Fluch von Gott, nicht irgendwie von einem Zauberer. Doch wenn Zauberer, füge ich jetzt hinzu, andere Menschen mit dem Bann schlagen oder verfluchen oder verwünschen oder verzaubern wollen und so weiter und so fort, dann hat das keine Bedeutung für und Wirkung auf andere Menschen. Es sei denn, sie sind Opfer des Aberglaubens geworden und glauben selbst daran und dann ist es nicht mehr eine Situation des Zauberers, dann ist eine Situation, dass sie sich jetzt auf die Ebene des Okkultismus begeben, wo Dämonen herrschen und aktiv sind. Magier und Zauberer können durch ihre lügnerischen Zeichen und Wunder andere dazu verführen, sich von Gott abzuwenden und der Lüge zu glauben. Es geht um diese Verführung, die auch oftmals deshalb geschieht, weil man Gott nicht gehorsam sein will, weil man nach wie vor die fleischlichen Gelüste tun will, weil man nach wie vor in Sünde leben will, weil man nicht bereuen will, weil man sich nicht bekehren will, dann lässt Gott diese Dinge zu. Diese Verführung zur Gesetzlosigkeit wird, wie wir ja bereits auch schon in der letzten Predigt gesehen haben, wenn der Mann der Sünde kommen wird, wird große Ausmaße noch annehmen in dieser Welt, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Viele, viele Menschen werden sich verführen lassen von diesen Zeichen und Wundern und dazu dann motiviert werden, Gott ungehorsam zu sein, in immer größerem Maße. Ich möchte Ihnen mit folgendem Gedanken, den ich mit Ihnen auf den Weg geben möchte, sagen, dass ich also sehr erstaunt bin und erschüttert bin über den Aberglauben, der nach wie vor herrscht in unseren aufgeschlossenen und so erkenntnisreichen Ländern, auch der westlichen Welt. Und erschüttert vielleicht auch darüber, dass es wirklich Menschen gibt, die sich davon verleiten lassen und vielleicht sogar meinen, Christen zu sein und vielleicht sogar auch Christen sind, die aber dann durch solche falschen Ideen sehr leicht vom wahren Christentum abfallen können und sicherlich abfallen werden, wenn sie diese Idee nicht korrigieren, und zwar auf schnellstem Wege korrigieren. Aber anstatt sich kindischem und lächerlichem Aberglauben und Hokuspokus zu huldigen, da sollten wir uns lieber der wahren Gefahr bewusst sein und diese mit allen unseren Kräften meiden. Und egal, wie und auf welche Weise und durch wen und in welcher Gestalt sie auftreten mögen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.